schon mal einer der zwei wesentlichen Texte als Grundlage für diese Predigt heute. Und Einheit trotz Vielfalt in der Gemeinde Jesu. Es ist immer etwas Besonderes, wenn in unserer Welt Zäune und Mauern zwischen Menschen abgerissen, abgebrochen, niedergebracht werden. In Deutschland ist es jetzt über 30 Jahre her, dass die Mauer zwischen Ost und West gefallen ist, abgebrochen, niedergerissen worden ist. Und das geschah ohne Blutvergießen. Es war ein Wunder, ganz klar. Anders ist es nicht zu erklären. Es war eine gewaltige Zeit, eine besondere Zeit. Wildfremde Menschen sind einander um den Hals gefallen, haben sich gegenseitig über die Mauer geholfen, vom Osten in den Westen. Dann haben sie auch bald ihre Spitzhacken, ihre großen Hämmer rausgeholt und angefangen, in Berlin auf die Mauer einzudreschen. Im Westen war man großzügig und hat jedem, der aus dem Osten kam, ein Begrüßungsgeld, glaube ich, hieß es, geschenkt. Schon bald waren Steine von der Mauer in Berlin als Souvenirs zu kaufen. Am Anfang hat man sich die dann eher wohl selber geholt, aber dann war bald nichts mehr da. Und heute ist ja von der Mauer nur noch das eine Stück wirklich zu sehen, das man extra stehen hat lassen in Berlin und das also bunt bemalt worden ist. Wenn wir heute fragen, was ist aus der Mauer zwischen Ost und West geworden, dann glaube ich, gibt es mindestens zwei klare Antworten auf diese Frage. Die tatsächliche Mauer, die Steine, die sind kaum noch eben zu finden, wie ich schon sagte, nur noch ein Stück in Berlin und sonst, gibt sicherlich nur irgendwo Schneisen im Wald, wo die Mauer lang lief, die ja irgendwo im Land nicht unbedingt eine Steinmauer war. Also das ist sozusagen weg. In den Herzen der Menschen sind aber noch manche Mauerreste da. Und zum Teil sind ja auch neue Mauerstücke aufgebaut worden zwischen Ost und West. Und ist das nicht typisch für uns Menschen? Selten schaffen wir es wirklich, Mauern und Zäune total wegzuräumen, abzubrechen, beiseite zu schaffen. Wenn dann irgendwas passiert, wo jemand irritiert ist, dann beginnt wieder irgendwo dieser Zweifel, sind wir wirklich so eins oder kann ich dem anderen trauen? Und schnell wird Trennendes dann wieder betont und Verbindendes bleibt irgendwo so ein Stück weit fast unerwähnt. Für uns Christen kann es anders sein, darf es anders sein, ja, wird es anders sein, wie wir ja gehört haben in diesem gewaltigen Text aus der Offenbarung. Solche Abschnitte aus der Offenbarung, die kann man ja gar nicht oft genug sich so vor Augen führen, obwohl wir, ich glaube, die meisten von uns selten genug in die Offenbarung hineinschauen. Aber solche Abschnitte, solche Texte, die wärmen doch das Herz. Da stehen sie vor dem Thron Gottes und vor dem Thron des Lammes und sie stehen alle miteinander. Es ist da keine Trennungen irgendwie, sondern es heißt ja, ich weiß gar nicht genau, wo wir sind. Danach sah ich und siehe, so ist die Luther-Übersetzung. Ich finde das irgendwo schön, dieses doppelte Schauen, weil da hat er hingeschaut, da war seine Aufmerksamkeit voll da, der Johannes, als ihm Gott das gezeigt hat. Ich sah und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron. Und da hat offensichtlich keiner irgendein Problem damit gehabt, mit dieser Frage, wer steht denn da neben mir, wer steht da rechts, wer steht da links, wer steht da vor mir. Sie haben auf den Thron geschaut, auf das Lamm, auf Gott selber und haben angebetet. ihre Konzentration war auf Gott. Und deshalb war es okay, war es gut, alle miteinander hier stehen zu können, alle miteinander Gott anbeten zu können. Der Lobpreis war das, was sie erfüllt hat. Ich will diese besondere Zukunft, auf die wir zugehen, wir als diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die von ihm erlöst worden sind, noch mit einer kleinen Geschichte, ja mit einem Traum von John Wesley, wie soll man sagen, unterstreichen. John Wesley war ja einer der großen Erweckungsprediger in England, im England des 18. Jahrhunderts. George Whitefield war der andere, vielleicht noch gewaltiger sozusagen in seinen Predigten. John Wesley wurde dann aber auch der Begründer der Methodistenkirche, die es ja nicht nur in England gibt und gegeben hat, sondern auf jeden Fall ja auch in Nordamerika, aber auch in Deutschland. Und er erzählt von einem Traum, den er gehabt hat, und er träumte eines Nachts, er wäre gestorben und auf dem Weg in die Ewigkeit. Da kam er ein mächtiges Portal und fragte: Ist hier der Himmel? Nein, die Hölle, bekam er zur Antwort. Er erschrak, fragte aber weiter: Gibt es darin Leute, die aus der englischen Landeskirche sind? Ja, sehr viele, bekam er zur Antwort. Gibt es da auch Baptisten? Ja, viele. Er dachte Wesley an seine Kirche, die ja nicht seinen Namen trug, aber die ja auf ihn sozusagen zurückging, an die Methodisten, und fragte: Gibt es dort auch Methodisten? Wieder erlautete die Antwort: Ja, viele. Er war entsetzt, er war erschüttert und er ging weiter und wollte zur Himmelspforte, und als er dort ankam, fragte er sofort: Gibt es im Himmel Methodisten? Er bekam zur Antwort: Nein, keinen einzigen. Aber es gibt doch Baptisten. Nein, keine. Voller Schrecken rief er aus: Und gibt es hier Lutheraner und Reformierte? Nein. Ja, was gibt es denn für Leute hier im Himmel? Und er hörte die Antwort: Hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Ich glaube, dieser Traum, von dem John Wesley erzählt, unterstreicht das gut, was die Offenbarung da eben uns für ein gewaltiges Bild zeichnet. Es gibt nur arme Sünder, die erkannt haben: Ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Und ich möchte es ganz persönlich heute Morgen auch zu dir und zu euch sagen: Bist du heute Morgen hier mit dieser Gewissheit, ja, ich gehöre zu diesen armen Sündern, die zu Jesus gekommen sind, die von ihm die Vergebung aller Schuld empfangen haben und Erlösung empfangen haben, dass ich gewiss bin, ich werde dort einmal im Himmel in dieser Schar stehen und Gott anbeten vor dem Thron? Wenn das nicht Gewissheit ist für dich heute Morgen, dann will ich dir sagen, es kann heute Morgen für dich Gewissheit werden. Geh jetzt im stillen Gebet zum Herrn und sag ihm: Herr Jesus, du bist für mich gekommen, hast dein Leben hingegeben, auch für mich. Und ich will darauf reagieren und will sagen: Ja, Herr Jesus, ich gebe dir all meine Schuld, mein Versagen. Ich gebe dir aber eben auch mein Leben. Reinige du mich und erlöse mich, Herr, für die Ewigkeit. Nimm mich hinein in die Familie Gottes. Lass mich ein Kind Gottes sein, das Vergebung hat in dir und das mit dieser Gewissheit leben kann. Das ist meine Zukunft dort in der Ewigkeit, vor dem Thron Gottes und vor deinem Thron, Herr Jesus. Wenn du ja in dieser Weise zu Jesus jetzt gekommen bist, dann such nachher jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Oder wenn du Fragen hast dazu, dann such auch nachher, natürlich bin ich bereit, mit dir zu reden, Daniela, andere hier aus der Gemeindeleitung und darüber hinaus, zu wem du Vertrauen hast. Geh zu jemand hier und sprich mit ihm, um einfach dass Fragen ausgeräumt werden können, aber auch in dem Sinn ein Bekenntnis. Es ist gut und wichtig, uns zu Jesus zu bekennen. Und ja, ich will dir Mut machen dazu. Jetzt wollen wir auf das Heil in Jesus Christus blicken, denn Christus, das Lamm, macht den Unterschied in Bezug auf diese Frage der Einheit. Wir als Christen eine Einheit trotz unserer Vielfalt. Der Apostel Paulus berichtet im Epheserbrief vom Wirken Jesu, das zu dieser Einheit geführt hat. Dabei konzentriert sich der Apostel auf diese Trennung, die es in der Welt eigentlich schon immer gab und die es heute immer noch gibt, nämlich die grundsätzliche Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Früher hat man gesagt, zwischen Juden und Heiden. Das Wort diskriminiert ja sozusagen alle nichtjüdischen Völker ein Stück weit, deswegen schreiben die modernen Bibelübersetzungen Nichtjuden. Und damit ist alles zusammengefasst. Mehr Gruppen sozusagen, laut Altem Testament, gab es nicht in der Welt. Das Volk der Juden, das Gott erwählt hatte, um aus diesem Volk den Retter, Jesus Christus, hervorzubringen und alle restlichen Völker. Und da schreibt der Apostel Paulus dort in Epheser 2, ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr Christen aus den Heiden, aus den Nichtjuden, früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt wurden. Die Zeichen der Juden war ja die Beschneidung. Und dann sagt er aber auch gleich, die Beschneidung, die selbst ja nur eine äußerliche Sache ist. Aber jetzt die Schlussfolgerung. Was bedeutete das für euch, die ihr aus den Nichtjuden kamen? Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die sich da wie man mit verbundenen Zusagen oder Verheißungen, Versprechen, waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und lebte ohne Gott in der Welt. Und dann kommt die großartige, gewaltige Wende. Aber jetzt, weil Jesus Christus gekommen ist, weil sich Nichtjuden damals und heute zu Jesus hingewandt haben und ihn als Retter und Erlöser erlebt haben, aber jetzt seid ihr damals, die ihr Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Christus, Jesus und durch das Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, den Fernen und den Nahen, also aus den Nichtjuden und den Juden, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. So hat er auch das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, nämlich in dem Sinn, dass das Gesetz ja im Alten Testament ja auch sozusagen der Weg war, wie man zu Gott kommen sollte. Und die Juden haben es eben auf diesem Weg nicht wirklich zu Gott gefunden. In diesem Sinne ist das Gesetz beseitigt, nämlich als Weg in den Himmel sozusagen, als Weg zur Rettung. Da gibt es nur einen Weg und der ist Jesus Christus. Um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften, ja, um die beiden in seiner Person zu einem neuen Menschen zu formen, heißt es hier, oder zu einem neuen Menschen zu machen. Und das ist Gemeinde Jesu. In Jesus ist diese Einheit geschaffen worden, um sie in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen, zwischen den Menschen, getötet hat. So ist er gekommen, hat Frieden verkündet, Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. Diese Aussagen sind klar in ein Vorher und ein Nachher. Also vor Jesus, bevor Jesus in das Leben von Juden und Nichtjuden hineingekommen ist und ein Nachher, nachdem Jesus Juden und Nichtjuden errettet und erlöst hat. Ich möchte dieses Vorher und Nachher nochmal kurz sozusagen die wesentlichen Aussagen nochmal zusammenfassen. Es ist nicht ganz so einfach, war das auf eine Folie zu bringen. Also vorher, bevor Jesus gekommen ist überhaupt, eben von ihm getrennt, von einem Erlöser getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen, Versprechen, Verheißungen waren euch Nichtjuden fremd. Ihr hattet keine Ahnung davon. Ihr hattet deshalb keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt, ohne lebendigen Gott. Natürlich hatten die Nichtjuden genügend Götzen und Götterstatuen und so weiter. Die alttestamentlichen Propheten haben schon damals von Gott diese Offenbarung bekommen, haben diese Götzen als Nichtse bezeichnet. Nichts wirklich da, das Substanz hat, im Gegensatz zum lebendigen Gott. Deshalb kann Paulus sagen, ohne Gott in der Welt. Jetzt seid ihr zu Nahestehenden geworden, also die zu Gott nahe gekommen sind. Aus zwei Völkern hat er eins gemacht, aus Juden und Nichtjuden, in der Gemeinde Jesu, in Jesus Christus, die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. Frieden zwischen Juden und Heiden habe ich geschrieben, weil für Nichtjuden war da nicht mehr genug Platz. Aber ja, das ist das alte Wort, das gebraucht wurde. In Jesus ist ein neuer Mensch geworden, alle versöhnt mit Gott. Am Kreuz die Feindschaft zwischen allen Menschen getötet, heißt es eben da im wörtlichen Sinne. Frieden für alle verkündet, freier Zugang zum Vater. Wir sehen hier, wie grundlegend, wie ganz, ganz grundlegend und tot alles verändernd die Erlösung in Jesus Christus doch ist. Und nicht nur in unserer Beziehung zu Gott, dem Vater, ist die Erlösung in Jesus ganz und gar grundlegend, sondern auch in unseren Beziehungen zueinander als Christen, als Nachfolger Jesu, als Kinder Gottes. Der Apostel Paulus beschreibt diese grundlegende Veränderung im Galaterbrief noch mit einem ganz kurz zusammengefassten Gedanken oder das will ich auch noch hier jetzt lesen. Es gibt nun nicht mehr Juden oder Nichtjuden, also in der Gemeinde Jesus, in denen, die zu Jesus gehören, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Also in ihm ist diese Einheit begründet, ist eine Wirklichkeit, eine Tatsache, eine geistliche Wahrheit, dass wir in Jesus Christus als Christen, als Nachfolger Jesu, als die, die zu Jesus Christus gehören, eins sind. Da brauchen wir zunächst mal da nichts dazu zu tun, damit diese Einheit irgendwo geschehen könnte, sondern die ist in Jesus Christus geschehen. Das ist die Grundlage, das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Aber dann gibt es die Wirklichkeit des Alltags. Und da wissen wir, dass es genügend Dinge gibt, die uns trennen wollen, die dazwischen kommen in den Beziehungen, die Probleme machen, die Herausforderungen bringen. Darauf will ich auch noch kurz eingehen. Ich glaube, ich kann nicht alles nennen, was als Trennungsbringendes in der Welt, in den Gemeinden da ist und zum Vorschein kommen kann. Aber ein paar Dinge will ich hier erwähnen. Und gerade wir in unserer Gemeinde, die wir ja verschiedene Geschwister aus verschiedenen Ländern hier haben. Heute sind, weiß ich nicht alle vertreten irgendwo. Ich sehe ein bisschen weniger Farbe hier als sonst in unseren Gottesdiensten eigentlich. Aber trotzdem, wir haben ja viele in Burghausen. Und ich glaube, die meisten von uns haben das schon erlebt, wenn ihr ein Gespräch versucht habt zu beginnen und habt ihr gemerkt, oh, ich werde nicht verstanden mit meinem Deutsch, ich werde erst recht vielleicht nicht verstanden, wenn ich einen bayerischen Dialekt gesprochen habe, aber auch mit Hochdeutsch werde ich dann vielleicht nicht verstanden von allen, dann ist es schwierig. Manche von uns versuchen es dann mit Englisch, aber das geht auch nicht immer. Die Jüngeren unter euch sind eigentlich dann aber immer noch nicht mit dem Latein am Ende, ich vielleicht schon, aber ihr könnt ein Übersetzungsprogramm in eurem Handy aufrufen. Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, wie das geht. Und dann kann man immer noch auch kommunizieren. Man kann ja dem Handy sagen, ja, hier, nimm mal auf, was ich dir sage und gib es in Ukrainisch wieder. Das habe ich mir sagen lassen, funktioniert. Ja, man kann hier ein ganzes Stück weit auch Grenzen überwinden, heute mit der Technik, aber es ist schwierig im persönlichen Gespräch. Predigten werden ja ins Ukrainische übersetzt, manchmal eben auch so persönlich hier im Gottesdienst ins Englische. Heute ist Katharina dran mit Übersetzung. Sergi hat ja lange übersetzt, Victoria. Katharina hatte schon ein gutes Deutsch, als sie hergekommen ist. Ihr haben wir die Predigt geschickt, das, was niedergeschrieben ist. Aber ich sage das immer dazu, eine Predigt muss etwas Lebendiges sein. Da kann man nicht seinen Text hernehmen und sagen, das lese ich jetzt hier ab. Das habe ich Freitag und gestern niedergeschrieben. Das ist, was sie kriegt, aber es kann immer was anderes dazukommen. Und ich habe schon ein bisschen was anderes da reingebracht heute in dem. Also Übersetzung muss auch immer da dabei bleiben. Da kannst du nicht einfach nur ablesen, was da auf der schriftlichen Predigt sozusagen dir geliefert worden ist. Es sind Herausforderungen, die einfach von der Sprache kommen. Das ist nichts Böses oder nichts, ja, neutrale Sache, und doch gibt es Schwierigkeiten. Mentalität, Prägung, die wir haben als Deutsche sozusagen. Ich meine, natürlich hat jeder irgendwo von der Familie und so weiter seine eigene Prägung, aber es gibt ja auch gewisse Dinge, die wir doch verhältnismäßig gleich gelernt haben, von der Familie, von in der Schule, von der Gesellschaft um uns herum. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Wir haben vielleicht gelernt, Pünktlichkeit ist wichtig, und normalerweise, wenn wir merken, wir können einen Termin nicht einhalten, versuchen wir vielleicht noch anzurufen, oder wenn das dann nicht mehr geklappt hat, dann sagen wir, Entschuldigung, tut mir leid, ich bin zu spät dran, ich hätte eigentlich früher da sein sollen. Also das ist irgendwo selbstverständlich für uns. Wir haben mal 10 Jahre in Österreich gelebt, dann hat man uns gesagt, ja, so im normalen menschlichen Miteinander sind eigentlich bis zu 15 Minuten, also bis zu einer Viertelstunde noch okay. Wir haben hier Österreicher. Ich weiß nicht, ob ihr das so klar bestätigen könnt, aber so habe ich es in Erinnerung aus der damaligen Zeit. Also es ist schon ein bisschen anders. Aber es gibt andere Völker, da ist es noch sehr viel anders. Meine Tochter mit ihrem Mann, die sind mal auf den Philippinen gewesen, so ein missionarisches Jahr, waren da auch in einer Gemeinde und hatten sich verabredet mit einem Ehepaar, ja, aus der Gemeinde, am Nachmittag irgendwann. Und dann standen sie da an der Zeit, wo es halt die Verabredung gemacht worden war, und haben gewartet. Naja, man wartet natürlich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Sie haben länger gewartet. Nach einer Stunde kamen die Leute, mit denen sie verabredet waren, da an. Und es war nicht bei ihnen zu merken, dass sie empfunden haben, ja, wir sind zu spät dran. Nein, für sie war das okay. Jetzt, wir sind jetzt da, ihr seid da, also machen wir, was wir machen wollten. Passt alles. Ricky, mein Sohn, war in Brasilien auch so ein missionarisches Jahr, und sie waren da zu 18er Hochzeit eingeladen, die in der Gemeinde stattfand, wo sie waren. Das waren jetzt nicht unbedingt die engsten Freunde mit dem Brautpaar oder so, aber sie waren auch eingeladen. Sie sind natürlich etwas vor der Zeit, die angegeben war, da gewesen. Das macht man so bei einer Hochzeit in Deutschland, ist ja klar. Man kann ja nicht später kommen als die Braut, das geht nicht. Man muss vorher da sein. Als sie zur Kirche kamen, war niemand da. Niemand, war einfach leer. Die Hochzeitsleute waren irgendwo, haben fotografiert, was auch immer. Ich glaube, 2 Stunden später hat es dann wirklich angefangen, also in der Kirche mit der ganzen Hochzeit. Also da gibt es andere Verständnisse von dem in unserer Welt, was so angemessen ist. Und da tun wir uns schwer. Aber wir müssen natürlich auch sagen, okay, die Geschwister, die hier zu uns kommen in unseren Gottesdienst, die kennen auch unsere deutsche Mentalität. Also da geht es ja um diese ausgesprochenen Regeln im Grunde, nach denen wir so leben, kennen die nicht. Die haben eigene, andere Regeln, unausgesprochen, nach denen sie leben. Und da kann es dann schon mal schwierig werden. Wir sind sehr individualistisch, in Deutschland, im ganzen Westen. Das ist auch in anderen Völkern nicht so. Da spielt die Familie, die ganze Verwandtschaft, nicht nur die unmittelbare Familie, eine ganz andere Rolle und ist viel wichtiger. Und das zeigt sich ja auch dann, wenn einzelne Menschen zum Glauben kommen. Und wenn sie das dann in der Familie bekennen oder es wird irgendwie bekannt, dadurch, dass die Bibel gefunden wird, in der sie lesen oder wie auch immer, dann bedeutet das für die ganze Familie, für die ganze Verwandtschaft eine Beschämung sozusagen. Dieser Einzelne hier, der hat Schande über die Familie gebracht. Deshalb muss die Familie handeln, muss reagieren. Das geht nicht, das kann so nicht sein. Das sind ganz andere Verständnisse, als es bei uns der Fall ist. Und das kann schwierig sein, auch manchmal im Miteinander. Ich habe einfach auch noch Kultur draufgeschrieben. Das ist ja eigentlich alles, was wir so gelernt haben. Letztlich steht Kultur ja im Gegensatz zu Natur. Also alles, was wir so gelernt haben und auch das, was wir nicht gelernt haben. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wir in der Schule alles, was wir da lernen, von einem deutschen Standpunkt aus lernen. Und in der Ukraine wird von einem ukrainischen Standpunkt aus in der Schule gelernt. Und das betrifft viele Dinge, natürlich auf jeden Fall in der Geschichte und so weiter. Und wir haben ja gemerkt, als Deutsche, als der Krieg dann losgegangen war und die ersten Menschen aus der Ukraine zu uns kamen, wir hatten im Prinzip sozusagen keine Ahnung über die Ukraine. Wir haben vielleicht gewusst, Kiew ist die Hauptstadt, vielleicht haben wir noch Odessa gekannt am Schwarzen Meer, von der Krim wussten wir irgendwas und wir haben Vitali und Wladimir Klitschko gekannt, immerhin. Aber sonst, da war irgendwo dann schnell Feierabend. Ja? Und wir können auf jeden Fall nicht erwarten, dass Menschen aus der Ukraine die Besonderheiten von Bayern kennen im Vergleich zu dem Rest von Deutschland. Auch nicht all die deutschen Städte und was weiß ich, sich hier auszukennen, das können wir nicht erwarten. Wie viel wissen wir als Deutsche über Afghanistan? Natürlich haben wir da auch da einiges gehört. Wir haben eine afghanische Familie. Wie viel wissen wir über Singapur oder Japan? Wie viel wissen wir über Nigeria oder Eritrea, Äthiopien, Kongo? In diesen Ländern, glaube ich, sind ja an anderen Sonntagen auch Menschen hier in unserer Mitte. Was wissen wir über Schottland oder England? Ich kann mir vorstellen, dass du, Gordon, manchmal auch schon gedacht hast, oh, these Germans. Weiß ich nicht, durchaus möglich, weil es gibt Unterschiede, natürlich, und wir kennen nicht all diese Unterschiede. Das ist herausfordernd für dieses Miteinander der Gemeinde, für diese Einheit der Gemeinde miteinander. Und es geht eben auch in die Gemeinde hinein, wenn es um den Lobpreis geht, wenn es um Gebet geht und diese emotionales Beten sozusagen. Wir Deutschen sind ja sehr rational, das müssen wir einfach zugeben. Und es gibt viele andere Völker, da ist der Lobpreis mehr mit Gefühl gefüllt, mehr emotional. Und die Gebete sind mehr emotional. Und ich glaube nicht, dass wir sagen können, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und hier sind wir jetzt überhaupt noch bei einem wichtigen Thema, denke ich mal, nämlich unsere christlichen Prägungen, die wir mitbringen. Viele von uns sind ja auch in einer anderen Gemeinde schon mal gewesen und haben da manches vielleicht ein bisschen anders kennengelernt. Wir bringen unsere Prägungen mit. Wie viel mehr ist das natürlich so, wenn Geschwister aus anderen Ländern hier zu uns kommen, in unsere Gemeinde mit hinein. Der Lobpreis ist unterschiedlich, unterschiedliche Gebetsformen und eben wie ich schon sagte, mit wie viel Gefühl sind wir da unterwegs und beteiligt. Unterschiedlich auch sicherlich in dem, wie wir manche Betonungen setzen vom Wort Gottes her, wie wir manche Dinge auch dann verstehen, die ja, die vielleicht nicht so hundertprozentig klar sind. Ich denke in Bezug auf Jesus Christus, dass er der einzige Weg zu Gott ist, dem Vater, dass er unser Erlöser ist, der einzige, der uns in den Himmel bringen kann, der unser Leben erneuern kann. Ich denke, da sind wir uns einig bei solchen grundlegenden Fragen. Aber es gibt vieles, was einfach auch kulturell geprägt ist. Ich weiß, meine ältere Schwester ist Missionarin in Haiti gewesen. Und zum ersten Weihnachten, ja, man will ihr natürlich dann ein paar schöne Weihnachtsdinge rüberschicken. Und dann hat sie nachher geschrieben, ja, die Sachen waren im Zoll, bis ich die raus hatte, war das was weiß ich gedauert. Weihnachten war vorbei, die Kerzen, die waren alle verschmolzen und da zusammengeklebt, da konnte man im Grunde nichts mehr mit anfangen. Und hier wird Weihnachten sowieso anders gefeiert. Man hat eben keine schönen Tannenbäume hier und muss sich irgendwie anders behelfen und so weiter und so fort. Das ist unsere deutsche Kultur, die wir da reinbringen, die aber nicht wirklich mit dem biblischen Weihnachten so viel zu tun hat. Ja, unterschiedliche Prägungen, die wir mitbringen, können die Einheit ja ein Stück weit stören, können da Herausforderungen sein, können ja einfach in gewisser Weise Störfaktoren sein. Ich möchte grundsätzlichen Dinge nochmal festhalten. Grundsätzlich gilt, in Jesus Christus sind wir alle eins, sind wir eins und werden diese Einheit auch in überwältigender Art und Weise im Himmel erleben. Auf diesem Fundament stehen wir sind eins und darauf besinnen wir uns wieder neu. Da treten wir auch immer wieder neu hin, ganz bewusst. In der Gemeinde Jesu sind wir alle eins. Das ist geistliche Wahrheit, darauf müssen wir uns neu zurückziehen, sozusagen. Und das Zweite ist, was der Apostel Paulus sagt, auch wieder im Epheserbrief: Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Und jetzt kommt: Seid euch der eigenen Niedrigkeit oder Demut bewusst, begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Der Apostel Paulus hat gewusst, dass es nicht immer einfach ist in den Gemeinden miteinander. Und das wird hier sehr, sehr deutlich. Deshalb sagt er, die Einheit besteht in Jesus Christus, aber im Alltag, da ist es deswegen aber trotzdem schwierig, diese Einheit zu bewahren. Deshalb schreibt er, seid immer freundlich, geht mit Freundlichkeit und einem offenen Gesicht aufeinander zu, habt Geduld miteinander. Gebt nicht irgendwo gleich auf mit einer Person, die dir Mühe gemacht hat, die dir Schwierigkeiten macht. Gib sie nicht auf. Der Herr ist noch nicht fertig mit dieser Person. Und das gilt ja auch für mich. Und wie wunderbar ist es, der Herr ist noch nicht fertig mit mir. Er ist noch am Arbeiten an mir. Er will noch Veränderung schenken, dass ich dem Bild Jesu ähnlicher werde. Und deshalb sagt er eben auch, ertragt einander oder tragt euch gegenseitig in Liebe. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für all das, was du durch Jesus Christus, deinen Sohn, in der Erlösung für uns getan hast. Wie gewaltig und grundlegend du alles verändert hast, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, zu deiner Familie, Vater, gehören dürfen. Und dass du uns so gewaltig verändert hast, dass wir Geschwister sein dürfen, Geschwister in dir, Herr Jesus Christus, weil wir zu dieser einen großen Familie Gottes gehören. Herr, wir können nur neu staunen darüber und wir haben dieses herrliche Bild, das du uns gibst über die Zukunft, wo wir einmal zusammen miteinander wirklich in Einheit vor dem Thron, vor deinem Thron, Vater, und vor dem Lamm, Jesus, unseren Erlöser, stehen werden und preisen und anbeten. Herr, da freuen wir uns drauf. Hilf uns aber, diese Freude auch mit in unserem Alltag hineinzunehmen, immer wieder, und dieses Bild und dann eben auch ja, mit Freundlichkeit und Offenheit aufeinander zuzugehen. Geduld miteinander zu haben, uns nicht aufzugeben, den anderen nicht aufzugeben und eben in Liebe miteinander zu stehen. Amen.